Schön, dass wir uns nochmal wieder sehen dürfen. Ja, woher wissen wir denn nun, dass die Bibel zuverlässig ist? Ja, manches gehört so über Archäologie und Ausgrabungen und wir haben über Naturwissenschaft was gehört und wir haben über die Selbstaussagen der Bibel über sich etwas gehört. Aber da muss man immer noch verstehen, dass Leute skeptisch sind. Ich kann alles Mögliche über mich sagen. Ihr kennt mich weiter nicht, die meisten nicht. Ja, stimmt es oder stimmt es nicht? Ne? Das alles reicht uns noch nicht. Da kannst du noch so fein argumentieren, so intellektuell. Professor, Doktor, irgendwie weiß dann mit viel Akribie nach, dass es Intelligent Design geben muss. Wisst ihr, was Intelligent Design ist? Das ist jetzt so eine neue Idee, die man seit ein paar Jahren hat, dass die Schöpfung ja nicht aus nichts entstanden sein kann. Schöpfung, ich sage schon das Wort Schöpfung, das Universum, da muss ja irgendwie ein Plan zugrunde liegen. Nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz kann es gar nicht möglich sein, dass aus Chaos irgendwann was Sinnvolles entsteht. Kannst also so Beispiel, die waren 10 Kästen mit Druckertypen explodieren lassen und da entsteht kein Roman davon. Die fallen so dann irgendwo auf den Boden hin und dann nach einem 100-Millionsten Mal in die Luft sprengen von den Typen, ist da plötzlich ein Roman entstanden. Unmöglich, ganz unmöglich. Und so sagt man, ja, da muss ja dem Ganzen ein Plan zugrunde liegen. So etwas kann vielleicht dem intelligenten Menschen nochmal einleuchten. Ja, klar, muss einen Schöpfer geben. Aber davon wissen Sie noch gar nichts. Noch gar nichts davon, wie der Schöpfer heißt. War das nun der Gott der Mohammedaner oder war das der Gott der Shintoisten oder wer war das nun? Ne? Oder war das ein großer Meister aus der Esoterik oder Dänekens Männchen vom anderen Stern? Damit können wir alle noch nichts anfangen. Sind interessante Hypothesen, aber es bringt uns, wenn wir aufrichtig suchen, überhaupt noch nicht einen Schritt weiter. Es muss noch etwas mehr geben. Manche haben es versucht mit Gefühl. Wisst ihr, so, sagen wir mal, wunderschöne Musik oder Multimedia-Show mit schöner Musik und Bildern und ja, nicht? So das Gefühl ansprechen. Oder mit rasanter Musik und oder kunstvoller Musik. Der alte Nietzsche, kennt ihr? Das ist der mit dem Spruch, Gott ist tot, hausieren gegangen ist. Dieser Nietzsche ist ja wahnsinnig geworden am Ende, ist nicht fertig geworden mit seinem Widerstand gegen Gott. In seinem Wahnsinn hat er einige Briefe unterschrieben, statt mit Nietzsche, mit der Gekreuzigte, die er dann verschickt. Er war nicht da, er kam nicht klar mit seiner Vorstellung, Gott ist tot. Und dann schreibt er, ich glaube, sein letzter Brief an seine Schwester: In der vergangenen Woche bin ich 3-mal in der Matthäus-Passion gewesen. Wer seinen Gott verloren hat, wörtlich, wer seinen Gott verloren hat, hier kann er ihn wiederfinden. Vorher hat er ein Gedicht geschrieben, wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Also er wusste, was es heißt, etwas verloren zu haben. Und er hatte etwas verloren. Nur kann man Gott in Musik, und wenn sie noch so schön ist, noch so geheiligt und noch so wunderbar ist, finden. Das Gefühl, die Seele wird erhoben. Und dann kommt man irgendwann zu einer Hoffnung oder im Ausdruck von, wie war das bei Schiller, Brüder überm Sternenzelt, muss ein guter Vater wohnen, irgendwas muss sein. Aber du, dadurch habe ich noch nichts von dem rettenden Glauben an Jesus erfahren. Ich mache das nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Ich würde mich freuen, wenn unsere Jungs und Mädchen, die heute auf der Straße herumlungern, jetzt bei der Kälte mit der Bierflasche und Hund da irgendwo, wenn die so einen erhebenden Moment hätten und zu der Idee kämen, nicht wahr? Wie groß ist das alles, wie schön, wenn wir staunen können. Aber es bringt uns nicht zu Gott. Und es bringt uns letztendlich nicht zum Heil, das wir ja brauchen. Und zu der Überzeugung, jawohl, die Bibel ist Gottes Wort. Jawohl, Jesus lebt. Ja, wie denn dann? Schwestern und Brüder, da ist doch etwas Schreckliches passiert. Damals, als unser Urgroßvater Adam gesündigt hat, da ist unser Geist für die Wahrheit Gottes abgestorben, verfinstert. Wir konnten nichts mehr begreifen, wir Menschen. Im 1. Korintherbrief, im 2. Kapitel, Abvers 12, heißt es folgendermaßen: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch euch verkündigen. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Der natürliche Mensch, der Mensch, so wie er als Adams Kind ins Leben kommt und hier existiert, kann Göttliches nicht verstehen. Ganz ausgeschlossen. Da kann er sich mühen, da kann er forschen, da kann er grübeln. Es gibt ja so Leute, die kommen ihr Leben lang aus dem Grübeln nicht raus. Da muss doch irgendwas sein. Sie finden es nicht. Ganz einfach, weil der menschliche Geist nicht das richtige Instrument ist, um diese Dinge zu begreifen. Geht nicht. Ich kann mit einem Amperemeter, so braucht man zum Strom messen, kann ich keinen Luftdruck beim Autoreifen messen. Das ist ein verkehrtes Instrument. Mein Elektromessgerät kann sehr gut sein, aber zum Autoluftdruck messen ist eben verkehrt. Da brauchst du ein anderes Instrument. Um Gott zu verstehen, zu erkennen, die Wahrheit von Gott, brauchst du ein anderes Instrument als das, was wir von Geburt auch mitbekommen haben. Und dieses andere Instrument nennt die Bibel den erneuerten Menschen, den von neuem geborenen Menschen. Und wie wird man das? Das wisst ihr alle. Ich sage es aber für jemanden, der es vielleicht doch noch nicht weiß. Ich will euch erzählen, wie es bei mir war. Das will ich nicht ins Allgemeine erheben, andermaßen anders, aber im Prinzip läuft es meist immer so ab. Man kapiert, dass man Sünder ist. Man kapiert, dass man vor Gott nicht bestehen kann. Irgendwann dämmert es einem, du bist ein verlorener Mensch. Und dann hört man eine Botschaft. Und diese Botschaft heißt, Jesus nimmt die Sünder an. In irgendeiner Form. Manchmal sehr, sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert dargeboten, manchmal ganz einfach. Ich bin in dem Falle mehr fürs Einfache. Ich habe vorhin eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der rief abends um 9:30 an, ein Intellektueller, also wirklich ein Intellektueller. Ich habe später sein Schopenhauer-Buch gesehen, zwei Bände, die sahen so ungefähr aus wie meine Bibel, alles klein am Rand geschrieben, zwischengeschrieben. Der hat das studiert, dazu den Nietzsche und den Kant und Beethoven war sein Lieblingsmusikfritze. Also wirklich ein toller intellektueller Bursche, aber drogenabhängig, kurz vorm Sterben. Der rief mich an: Herr Graber, haben Sie einen heißen Tipp für mich? Ja. Du, dieser Mann, der hatte etwas begriffen. So geht es mit mir nicht weiter. Ich laufe dem Verderben entgegen. Haben Sie einen heißen Tipp für mich? Ja, was soll ich dem denn für einen heißen Tipp geben? Habe mich nach seinem Namen erkundigt, damit ich weiß, wen ich besuchen soll hinterher. Und habe ihm gesagt, Dave hieß er, Dave. Das war sein Name in der Szene. Der hieß eigentlich ein bisschen anders, aber ist egal. Dave, du brauchst Jesus. Wo kriege ich den? Seht ihr, so fängt das an. Das fängt nicht an mit intellektuellen Schlussfolgerungen, folglich, sondern das fängt mit dem vitalen Wunsch, mit dem Schrei des Herzens an, wie kriege ich den? Bei mir war es genauso. Ich wusste, ich bin Sünder. Oh, und ich habe mir so schwer getan damit. Wollte ich nicht wahrhaben. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, so richtig schön humanistisch geprägt, nicht wahr? Und ich war ja so ein Mensch, nicht? Ich wollte ja immer Gutes tun, ach ja, nicht? Aber dann habe ich es doch so, ja, heute weiß ich, es war Gottes Heiliger Geist, da haben genug Leute für mich gebetet, nicht? Es war Gottes Heiliger Geist, der mich einfach in den Schwitzkasten genommen hat. Ich begriff es, so geht es mit dir nicht weiter. Und dann dieser Augenblick, von dem ich heute Vormittag schon erzählt habe, wie ich da vor meinem weißen Küchenstuhl kniete, Gartenstuhl, und sagte, Jesus, du bist gekommen, Sünder, selig zu machen, hier ist einer. Seht ihr, es ist die Bankrotterklärung der Versuche, selbst klarzukommen. Es geht nicht, ich schaffe es nicht. Dem Dave war das ganz leicht. Er war so in der Tinte, auf vieler Hinsicht, ich will das gar nicht näher beschreiben. Er musste Hilfe haben. Und seine Sinnsuche hat ihm nicht geholfen, diese intensive Sinnsuche. Und seine Drogen haben ihm nicht geholfen. Und seine Freunde haben ihm nicht helfen können. Und dann wollte er einen heißen Tipp von jemandem, wo er wusste, der kennt Gott und der so, ne? Und als ich ihm dann den heißen Tipp gab, ja, wie kam es, dass er das sofort akzeptiert hat? Diese Tatsache, dass er das akzeptieren konnte, war Gnade Gottes. Da habe ich nichts beigemacht und er auch nicht. Das war nicht eine Intelligenzleistung, sondern Gott hat ihm, was haben wir vorhin gesungen? Öffne mir die Augen meines Herzens und sowas haben wir doch gesungen, war doch nicht? Im ersten Lied, ja. Gott hat ihm plötzlich so ein, also in so einem Schleier wegnehmen von Augen. Er konnte sehen. Ja, Jesus müsste ich haben. Er wusste nichts von Jesus. Dann haben wir ihn zu uns geholt. Der hatte von Christentum also keinen blassen Schimmer. Es gibt hier in Westdeutschland auch Leute, die uns das nicht denken. Aber der hatte überhaupt keinen blassen Schimmer. Wir haben ihn gefragt, wie kommst du da drauf anzurufen? Ja, sagt er, er war breit, hatte ganz viel Drogen geschluckt. Und da hat er plötzlich eine Stimme gehört in der Kneipe. Gott ist Liebe. Und dass er überall herum erzählt gegangen bei seinen Kumpels in der Kneipe, Gott ist Liebe, ich will etwas sagen, Gott ist Liebe. Und hat er angefangen zu predigen, hat aber von nichts eine blasse Ahnung, das leuchtet ihm auch schnell ein. Er kannte Gott gar nicht. Dazu kam eben dieses Bewusstsein, ich bin am Ende, lange schaffe ich es nicht mehr, dann krepiere ich. Er war soweit. Dann die Frage, haben Sie einen heißen Tipp? Ganz nebenbei in Klammern gesagt, wenn man uns fragt, lasst uns wirklich den heißen Tipp parat haben. Wenn ich dann gesagt hätte, weißt du was, ich kenne eine gute Reha für dich und nicht, das wäre falsch gewesen. Der Hörer hätte im nächsten Moment wieder in der Telefongabel gehangen und die Chance wäre vorbei gewesen. Der Mann kam und hat sich zum Herrn Jesus bekehrt, am gleichen Abend. Und er konnte es wissen, er konnte es glauben. Es war für ihn keine Frage. So ein kritischer Mensch, der alles hinterfragte. Aber buchstäblich alles. Bis hin zur Autorität seiner Eltern, bis hin zu alles. Er wusste auf einmal, ja, die Sache mit Jesus stimmt. Und er wusste noch etwas. Die Bibel ist Gottes Wort. Hat er niemals, niemals bis heute irgendwie einen Hauch von Zweifel daran gehabt. Das hat er nicht erdacht. Das ist ihm nicht zugekommen aufgrund irgendwelcher Forschungsergebnisse oder intellektueller Klimmzüge, sondern Gottes Geist hat es ihm gezeigt. Als ich Kind war, bin heute dankbar dafür, Sprüche auswendig lernen, ganz furchtbar viele damals. Konfirmandenunterricht, ich weiß nicht, ob es das hier in Iserlohn auch gibt, jedenfalls musste ich dahin. Da habe ich das alles auswendig gelernt. Da gibt es einen Text aus dem lutherischen Katechismus, aus der Erklärung zum dritten Artikel, da heißt es folgendermaßen: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet und so weiter und so weiter. Es war der Heilige Geist, der es gewirkt hat. Geschwister, und das ist ein Wunder. Und da darf jemand kommen, ob er Analphabet ist oder ob er vielleicht statt Deutsch gerade eine andere Sprache spricht, Türkisch oder Indonesisch, ich weiß, ist egal. Das hängt überhaupt weder von Sprachkünsten, Kenntnissen noch von intellektuellen Fähigkeiten ab. Ein Kind, das dieses Bewusstsein vom Geist Gottes geschenkt gekriegt hat, ich brauche einen Heiland und ich will ihn haben und ich nehme ihn an, bekommt von Gottes Geist diese Erleuchtung, dieses Wissen. Jesus ist wahrhaftig mein Heiland. Er lebt wirklich. Das entzieht sich jeder rationalen Beurteilung. Ich weiß, dass ich manchmal blöd angeguckt werde von Fachleuten, Theologen, die dann sagen, wenn das so einfach wäre. Ja, es ist so einfach. Und doch so unmöglich. Ja, Jesus erzählt einmal was von Reichen, die es schwer haben, ins Himmelreich zu kommen. Ihr kennt die Stelle, ne? Wie schwer ist es, das Reiche ins Reich Gottes einkommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Himmelreich komme. Schweigen, Pause. Und dann Simon Petrus. Der konnte ja immer schnell seinen Mund aufkriegen. Das war gut. Der konnte es immer schnell artikulieren, was er meinte. Ja, wer kann dann gerettet werden? Ihm fiel ein, irgendwie sind wir alle reich. Nicht unbedingt an Geld, aber der eine ist reich an Grips im Kopf, kann schnell denken, der andere ist reich an Erfahrungen, der andere ist reich an Literaturkenntnisse, Musikkenntnisse, weiß ich was, Bildung. Wir haben alle unseren Reichtum irgendwo. Petrus hat begriffen, wenn das uns quasi vom Himmel ausschließt, dann stell dir ein Kamel vor durch ein Nadelöhr. Ich weiß nicht, was das für ein Nadelöhr gemeint ist, aber wenn ich an Nadelöhr denke, dann denke ich das, wo ich den Faden immer nicht durchkriege. Ne? Ein Faden. Und der Faden ist vielleicht ein Viertelmillimeter und ein Achtelmillimeter dick und so ein ganzes Kamel ist jedenfalls wesentlich dicker. Wer kann dann selig werden? Ja. Petrus begreift. Impossible. Der Jesus sagt, ja, bei Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ihr Lieben, das heißt auf andere, andersherum gesagt, wenn Gott sein Werk bei jemandem anfängt, kriegt er, kommt es auch mit durch. Gott kann das. Fang an zu beten für deinen Nachbarn, für deinen Freund. Ich habe gelesen in der Biografie von Georg Müller, bekannter Waisenhausvater in Bristol in England, der hat ein Gebetstagebuch. Als der Georg Müller starb, fand man sein Gebetstagebuch. nicht so im Rahmen des Nachlass, der Nachlassverwaltung, da war das, das war nicht ein Buch, das waren viele Bände. Jahrzehntelang hat er das gemacht. Er hat das so gemacht. Datum, Gebetsanliegen, dann eine Spalte Erhörung. Wenn es erhört war, trug er es dann immer ein. Das hat er treu und brav jeden Tag gemacht. Da waren die Leute natürlich interessiert. Was hat der alte Glaubensmann hier alles so gebetet? Und da kam heraus, dass er für einen Bekannten 34 Jahre lang gebetet. Man konnte sie jetzt zurückverfolgen, sie einzelnen Jahrgänge in den Tagebüchern. 34 Jahre hat der Mensch jeden Tag für einen Freund gebetet. Und Erhörung, Fehlanzeige. Und in dem Bericht, den ich da gelesen habe, stand dann so kurz und lapidar: Bei der Beerdigung von Georg Müller hat sich dieser Bekannte bekehrt. Da sagst du jetzt, schade, hat er nicht mehr mitgekriegt. Du, wäre ich mir nicht so sicher. Ich weiß nämlich nicht genau, wie sensibel die da noch sind. Vielleicht können die auch noch sehen, was hier passiert, nicht? Wenn sie erstmal bei Jesus sind. Ich weiß es nicht. Ich will da keine Theorie von machen, aber jedenfalls hat es sich gelohnt. 34 Jahre. Betet für eure Freundinnen und Freunde. Das ist, Gott muss es tun. Wir bezeugen Jesus, wir reden uns den Mund wund, wir verteilen haufenweise Schriften und Neue Testamente und Alte Testamente und sonst was für Testamente und passiert nichts. Wenn nicht Gottes Heiliger Geist ein Wunder tut und jede Bekehrung eines Menschen ist ein Wunder Gottes. Entschuldige bitte, wenn wir an Wunder denken, fällt uns meistens irgendeine Heilung ein. Nicht? Der hat eine Grippe und wird für gebetet, der ist gesund. Ist auch schön. Bloß ich will ein Geheimnis sagen. Spätestens nächsten Frühjahr ist er, oder nächsten Winter ist er wieder grippekrank. Ist ja so, nicht? So schön wie es ist, wenn wir geheilt werden und können erstmal wieder losflattern. Schön. Aber das geht ja dann nachher wieder weiter. Nicht? Wir sind noch in einem Leib, der krank werden kann. Ist ja so. Bis wir den neuen Leib kriegen. Der wird. Die neue Geburt, ihr lieben Leute, hält für die Ewigkeit. Ist besser, nicht? Und es geht um sehr viel. Nämlich es geht um eine Zukunft ohne Gott. In der Verlorenheit oder eine Zukunft mit Gott in seiner Herrlichkeit. Und das alles ist die Entscheidung, das Werk eines Augenblickes. Es ist ein kleiner Schritt, zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, du bist gekommen, sünderselig zu machen, hier ist einer. Ich kann dir sagen, als ich das damals getan habe, da war so eine Freude da. Und all die vielen Vorbehalte, die ich hatte. Ja, wenn ich denn Christ bin, dann darf ich nicht mehr, was mir so alles einfiel, was mir meine Umwelt so vorgelebt hat, was ein Christ alles nicht mehr darf. Die haben manchmal Horrorgeschichten, was ich da so zusammengehört hat, nicht? Ich dachte, das packst du sowieso nicht. All diese Vorbehalte waren weg. Wie wenn der Nebel plötzlich weg ist. Ich habe Jesus vor Augen gehabt. Ich habe seine Liebe gesehen, Gottes Liebe, des Vaters Liebe gesehen und begriffen und verstanden. Nicht vollkommen, bis heute noch nicht. Ne? Das ist ein Prozess. Das werden wir so vollkommen, erst wenn wir beim Herrn sind, wissen. Aber bis dahin, es wird immer schöner. Also ihr habt noch das Beste vor euch, ihr lieben Leute. Gerade ihr Jüngeren. Glaubt ja nicht, dass ihr den Höhepunkt, den Zenit eures Lebens mit Gott schon erreicht habt. Das wird immer schöner. Ich kann ja mitreden. Ich bin ja jetzt bei schon so, noch nicht ganz 100, aber jedenfalls gehe mit Riesenschritten auf zu. Es wird herrlicher mit Jesus. Immer mehr zeigt er uns von sich, von seiner Größe und seiner Schönheit und das hier ist ja unser Thema, von der Herrlichkeit seines Wortes. Wenn du denkst, ich hätte die Bibel verstanden, dann täuschst du dich. Kommt darauf an, was man unter Verstehen nennt. Ich habe sie verstanden insofern, als ich glaube, dass es Gottes Wort ist. Jedes Wort Gottes Wort. Nicht Menschenwort in Gottes Wort oder Gottes Wort in Menschenwort oder irgend so ein Tüdel, sondern Gottes Wort. Und ich freue mich darüber. Aber die Details immer neu entdecke ich. Du, ich lese jetzt seit, habe ich gestern schon gesagt, 70 Jahre in der Bibel. 70 Jahre lese ich in der Bibel. 1934, schon 74 Jahre. 1938, genau 70 Jahre, habe ich meine erste Bibel gekriegt. Da war ich 4 Jahre. Habe ich angefangen zu buchstabieren. 70 Jahre und seit meiner Bekehrung jeden Tag treu und brav. Und ich entdecke immer noch neue Schönheiten. Also man schöpft es nicht aus. Man denkt, das kennst du dann nachher alles. Und er weiß da alles. Hast du dir gedacht? Immer neu, es wird immer besser. Als wenn du immer tiefere Schichten erfährst. Aber ich möchte euch doch jetzt auch Schlussfolgerungen aus dem vorstellen. Wenn das denn so ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn es denn so ist, dass Gottes Geist uns den wahren Zugang geschenkt hat, den Zugang, der nicht über den Intellekt geht, sondern wissenschaftlichen Zugang, sondern lebendigen Zugang, dann wollen wir Gottes Wort lieb haben. Ja? Wie der Psalmist im 119. Psalm sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Große Beute findet. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, meinen Schatz zu finden. Ganz ehrlich gesagt, ich bin insofern immer noch Kind. Manchmal denke ich, wäre schön, ne? Irgendwo so, möglichst bei uns im Garten, dann gehört das mir auch noch. Wäre schön, nicht? Schatz. Du, ich habe einen Schatz gefunden, Gottes Wort. Welch ein Schatz. Wenn es denn wahr ist, dass es so ein Schatz ist. Und wenn ich mich denn darüber freue, soll ich doch auch drin lesen, oder? Ich hatte einen Freund, der hieß Johann. Johann kam aus der Grafschaft Bentheim. Also wie man weiß, wo die Grafschaft Bentheim ist, das ist so, wenn ihr von hier nach Norden fahrt, Norden, 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 Nordwesten, da macht die deutsche Grenze so eine Einbuchtung ins holländische Gebiet hinein. Das ist die Grafschaft Bentheim. Da wohnen lauter Christen, viele, nicht alle, nicht nur, aber viele Christen, Altreformierte heißt, nennen sich die. Und diese Altreformierten, das erzählte der Johann, der kam daher, er sagte, bei uns gibt es heute noch viele Menschen, die kennen die 4 Evangelien auswendig, die Psalmen auswendig, den Propheten Jesaja auswendig, manche können auch noch mehr auswendig. Die haben es einfach auswendig gelernt. Naja, zu Anfang, wisst ihr, je mehr man auswendig lernt, umso einfacher wird es, umso schneller geht es daher. Ne? Denk mal an die Schauspieler, die müssen ganze Drehbücher auswendig lernen und sowas. Wenn ich das sollte, würde ich scheitern. Aber die sind das gewohnt. Oder Rechtsanwälte müssen ganze Gerichtsakten zitieren können. Man lernt schneller, je mehr man lernt. Und die haben das auswendig gelernt. Meistens waren das Bauern, wenn die dann beim Pflügen waren, so am Trecker, bub, 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 und hinter ihnen der Pflug, brauchst du ja nicht ganz furchtbar viel zu denken. Und so sehen, dass du möglichst gerade fährst und dass das Ding hinten drin ist, und wenn es zu Ende ist, musst du auf die Bremse treten. Ja, nicht? Und die Zeit dazwischen kannst du, dann haben sie sich Bibeltexte aufgesagt. Schön, nicht? Ein Zeichen dafür, dass ihnen das Buch etwas wert war. Lass uns nicht so uns selbst das in die Tasche mogeln, indem wir sagen, ja, ich liebe die Bibel, wunderbar, Gottes heiliges Wort, Halleluja, ganz schön. Ich habe es auch gut eingewickelt in meinem Schrank liegen. Ganz unter der Wäsche, ganz unten drunter, damit ja nichts dran konnte. Nicht, sondern lesen, lesen. Und ihr jüngeren Leute, ich meine das jetzt überhaupt ohne jeden Flachs, lernt doch auch wieder auswendig. Mein Vater hat mir erzählt, er war im Krieg, auf dem Kriegsschiff, fuhr denn so über die Nordsee meinetwegen, die war alles dunkel, weil er durfte ja nicht beleuchtet sein, muss ja geheim, ne? Dann stand er da auf Wache, ganz allein auf dem großen Schiffsdeck, ist hin und her gegangen und hat sich Bibeltexte, ganze Psalmen oder was er so auswendig kannte, hat er sich aufgesagt. Und das war so schön. So schön. Ich verstehe das. Wenn man jung ist, kann man noch gut auswendig lernen. Glaub mir, in meinem Alter fällt einem das richtig schwer. Ihr habt die Chance, lernt noch auswendig. Es gibt aber auch alte Leute, die auswendig lernen. Wir hatten bei uns einen Nachbarn. Dieser Nachbar war schwer alkoholkrank, sagt man heute, nicht? Alkoholabhängig, süchtig. Soff seinen ganzen Hof weg. Aber wir hatten in der Zeitung jeden Tag einen Bibelspruch. Das hieß Gottes Wort heute. Das war immer so eine Rubrik. Das druckten wir in die Zeitung als Annonce. Eines Tages spricht der Bauer, dieser Ex-Bauer, konnte nicht mehr Bauer sein, war nicht mehr Bauer, spricht meinen Sohn Thomas an und sagt, du Thomas, sag doch mal deinem Vater, er soll nicht immer so lange Sprüche in die Zeitung drucken. Ich lerne die nämlich jeden Tag auswendig. Und wenn die so lang sind, dann vergesse ich die immer wieder. Da ich, ja, wow, das ist ein Mensch, dem man das von außen nun wirklich nicht ansieht. Nicht? Aber lernt jeden Tag einen Bibelspruch auswendig. Ist doch begehrenswert, oder? Könnt ihr haben. Es gibt von der Brüdergemeinde das Losungsbüchlein zum Beispiel. 365 Sprüche aus dem Alten und 365 Sprüche aus dem Neuen Testament. Dieses Jahr sogar einer mehr jeweils, weil Schaltjahr ist. Also da braucht ihr gar nicht lange zu suchen. Da findet ihr, wenn ihr das lest, wenn ihr die Losung habt, jeden Tag einen Bibelspruch zum Auswendiglernen. Du, wenn es einmal dicke kommt, gönne ich keinem von euch, dass er einen Autounfall hat oder sowas. Kalt, Winter, dunkel, Auto in den Graben gefahren. Da sitzt du da. Nicht? Du, wenn du dann den Kopf voll Bibelworten hast, ist das nicht schön? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, schön. Oder, ja. Ich werbe dafür. Lass uns anfangen mit Bibelsprüchen auswendig lernen. So schön. Ein paar von euch sagen, das tue ich längst. Schön, mach weiter. Aber ein paar machen es auch nicht. Ne? Für die sage ich das. Es lohnt sich wirklich. Ich liebe das Buch, ich lese in dem Buch, ich forsche in dem Buch. Aber das ist noch nicht alles. Ja, vergib mir bitte, es ist noch nicht genug. Im Jakobusbrief lese ich nämlich folgenden Satz. Seid nun Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wenn Gott uns sein Wort gegeben hat, dann hat er es uns gegeben, damit wir es auch tun. Seht ihr, und da wird die Sache erst richtig gut. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich Gottes Wort gelesen habe und habe begriffen, dass der Herr etwas von mir möchte, was ich tun soll. Und ich tue das. Auch wirklich, bin ich froh. Ich las mal von einem kleinen Jungen in Afrika, der war zum Glauben gekommen und der Missionar hat ihn dann in seine Missionsschule aufgenommen und da war er nun und lernte lesen und schreiben und Gottes Wort und ganz schön. Eines Tages war dieser junge Bursche verschwunden. Der Missionar, der wartete und wartete, kam nicht. Am nächsten Tag kam er noch nicht. Da war der Missionar traurig. Ist er wieder in seinen Heidenkult da zurückgefallen oder was ist los mit dem? Weg. Drei, dritten Tag war er immer noch nicht da, am vierten Tag kam er wieder. Ganz müde und staubig und dreckig und hungrig und durstig. Missionar empfängt ihn mit Vorwürfen. Wo war es die ganze Zeit? Kannst du nicht einfach machen. Ja, sagt der Missionar. Am Sonntag hast du gepredigt, wir sollen uns mit unseren Eltern versöhnen und sie um Vergebung bitten, wenn wir ihnen was angetan haben. Und da bin ich losgelaufen. Das hat gerade mal 4 Tage gedauert, hin und zurück, ne? Zu Fuß. Ja, du, da hat sich der Missionar, glaube ich, gefreut. Ich hätte mich jedenfalls gefreut. Wenn die Predigt direkt das Ergebnis hat, der lässt alles liegen und stehen, sein Kugelschreiber und seine Lehrbücher und alles. Der hat gesagt, ich soll mich mit meinen Eltern versöhnen. Ich versöhne mich mit meinen Eltern. Tschüss, das war's. Und 4 Tage später bin ich wieder da. Das ist doch schön, nicht? Wie viel Segen hätten wir, wenn wir die Dinge, die Gott uns in seinem Wort zeigt, nicht auf die lange Bank schieben würden? Die lange Bank ist ein miserables Möbelstück. Sondern wenn wir das, was der Herr uns sagt, schnell und gleich und korrekt und ohne viel Aufhebens tun. Ja, Prediger, du hast es am Sonntag gesagt und dann bin ich losgelaufen. Fand ich so gut. Und dann wird Gott uns auch immer mehr anvertrauen, wenn er sieht, dass wir darauf eingehen. Ich werde oft gefragt und manchmal mit einem leichten Vorwurf in der Stimme, ach, wir haben ja einen Kopf so voll vom Bibelwissen. Wisst ihr, die Glieder unserer Gemeinde, die hören ganz viel Bibellehre, dezidierte, gefundierte Bibellehre. Wir haben in unserer Gemeinde 2 Doktor, Professor, Doktor der Theologie zugegen. Da könnt ihr euch vorstellen, da ist die Bibellehre sehr wichtig und sehr groß geschrieben. So ein Schwerpunktding bei uns, nicht? Und da meinen sie, sie hätten sich also irgendwie überfressen. Bis hierhin voll. Das, wisst ihr, was das Problem ist? Die tun nicht, was sie hören. Wenn sie das täten, dann würden sie gar nicht genug von Gott erfahren können und hören können. Aber wenn, das gibt so einen Stau, nicht? Das staut sich. Aber der Stau liegt nicht an Gottes Wort, sondern der Stau liegt am Nichttun des Wortes Gottes. Deswegen lasst uns auch das, wenn Gott uns was gesagt hat, auch tun. Wisst ihr, ich predige nun ganz viel, als ich noch gesund war und noch ein bisschen jünger, habe ich im Jahr etwa 400 Predigten pro Jahr gehalten. Das ist viel, nicht? Aber ich bete immer wieder darum, Herr, gib meiner Predigt auch die prophetische Dimension. Das ist so wichtig, dass also unsere Predigt nicht nur Wörter sind, sondern dass es durchkommt. Und da erlebe ich manchmal lustige Sachen. Also richtig für mich, ich muss dann hinterher lachen manchmal. Dann sage ich irgendwas und sage, was hast du denn da wieder erzählt? Das war doch Blödsinn. Ne? Beispiel. War in einer norddeutschen Stadt, Gemeinde, die ich weiter gar nicht kannte. Und irgendwann, es ging da um Nachfolge Jesu, und irgendwann sage ich, da gibt es Leute, die sind 11 Jahre Christ und sind immer noch genau da, wo sie bei ihrer Bekehrung gestanden haben. Ich meinte damit, ja, wenn man nicht tut, was Gott sagt, dann kommt man nicht weiter. Ne? So. Hinterher kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, kann ich Sie mal sprechen? Ich sage, ja. Ich frage, bist du Christ? Das war mir, ich muss ja wissen, welche Basis man hat. Ne? Ja, sagt er, klar. Wie lange? Naja, 11 Jahre, sagt er. Der war also kalt erwischt worden. Ich hatte mich schon geärgert, was das da wieder für Blödsinn gesagt. Ne? Kann man, was sollte das, nicht? Passt doch gar nicht. Und der war erwischt worden, Geschwister. Diese Dimension der Verkündigung und des Lesens unserer Bibel, Herr, öffne mir die Augen, dass ich konkret dein Wort für meine Situation höre, für mich höre. Und das kann oftmals sehr überraschend werden, was Gott uns dann sagt. Mancher ist von der Bibellese aufgestanden und ist erstmal zum Telefon gegangen, hat irgendwo um Vergebung gebeten oder hat irgendeinen Termin mit jemandem abgemacht, wo er Sachen in Ordnung bringen musste. Und das ist gesund. Seht ihr, und dann wird das Bibellesen nicht zu irgendeiner Routine Angelegenheit, sondern eine außerordentlich spannende Geschichte. Mal gucken, was Gott mir heute wieder sagt. Ne? Dann lesen wir und hören auf Gott und es wird etwas Wesentliches daraus. Und außerdem lernen wir Gott immer besser kennen. Du, ich möchte Gott immer besser kennenlernen, weil Gott einfach so wunderbar ist. Gott ist wirklich wunderbar. Der Pfarrer Wilhelm Busch erzählte mal Folgendes. Er war in Essen, das war die Stadt, wo er arbeitete, wo er wirkte. Da ging er so die Straße lenkt, da waren da zwei Straßenbauer, bei so Kabelmonteure. Die hatten da so eine Kuhle an der Straße ausgehoben und da montierten sie. Er Busch geht vorbei und da sagt der eine zum anderen, du, das ist der verrückte Busch. Das sollte er nicht hören, aber er hat es gehört. Blieb stehen und sagt, verrückt, wieso? Ja, sowas nimmt man dann mit Humor. Der sagt zum anderen, der redet immerzu von Jesus. Wilhelm Busch sagt, das ist ein Kompliment. Aber leider rede ich auch noch viel zu viel anderes Zeug. Aber ich will ihm was sagen. Jesus lohnt sich, dass wir immer zu ihm reden. Er ist nämlich wunderbar. Dem müssen wir, sagt er, siehst du, jetzt fängt er schon wieder an. Und so geht es uns mit Gottes Wort. Wir können einfach die Schnabel nicht halten, weil wir es so großartig finden. Du auch. Du darfst es auch so großartig finden. Es ist dasselbe Wort für Ostfriesen und für Westfalen und für ganz speziell Iserlohner und Kraftwerker und was gibt's alles, nicht? Und Raden auch. Dasselbe Wort. Lass uns beten. Gott, und diesen Schatz hast du uns gegeben, anvertraut, in unsere Hände gelegt, dass wir es ja davon nähren, dass wir tun, was du sagst. Aber Herr, auch, dass wir es weitergeben, dass wir davon reden, dass wir den Mund nicht halten können, sondern dass wir, gerade wenn wir als Gottes Volk untereinander sind, dein Wort bekennen, dein Wort aussprechen, dein Wort mitteilen. Jeder von uns braucht es. Wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Und so preisen wir dich, Herr, dass wir heute Abend noch einmal dein Wort vor Augen haben, die Kostbarkeit deines Wortes anschauen dürfen. Danke, Herr, für deine Liebe und Güte. Amen.